Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Seegraswiesen speichern 3 bis 4-mal so viel CO2 wie das gleiche Stück Wald an Land. Der Ozean bietet eine ganze Palette von Lösungen und ich bin wirklich froh, dass der Ozean auch auf der politischen Agenda, auch international angekommen ist.
Also ich weiß, dass wir am Ende auch über technische Lösungen reden müssen, aber ich bin wirklich heilfroh, dass wir da Begleitung von kundigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben, weil das sind sehr, sehr komplexe Systeme und die dürfen nicht sozusagen politischen Bauchgefühlen folgen, sondern das muss schon wirklich sehr fundiert sein und wir müssen sehr sicher sein, dass wir da nichts Falsches machen.
Einmal tief durchatmen und Danke sagen bei den Ozeanen. Denn die Hälfte des Sauerstoffs, den wir zum Atmen benötigen, produzieren die Meere. Und sie speichern einen Großteil des Kohlenstoffs, den wir ausstoßen. Meeresalgen, also mikroskopisch kleines Phytoplankton oder auch riesige Seegraswiesen, sind natürliche Kohlenstoffsenken. Und als Taucherin weiß ich auch, wie faszinierend es unter der Wasseroberfläche aussieht, wenn man zum Beispiel Fischen und anderen Meeresbewohnern begegnet. Herzlich willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, heute über Lösungen aus dem Ozean sprechen zu können mit Professor Dr. Katja Mattes, Physikerin, Klimaforscherin und Direktorin des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel und Leiterin der Dialogplattform Helmholtz Klima. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich.
Und mit Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, der uns heute in seinem Ministerium in der Nähe des Potsdamer Platzes in Berlin empfängt. Vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen und schön, dass Sie mit uns sprechen.
Gerne.
Frau Mattes, ich habe es gerade ein bisschen in der Anmoderation eingeführt. Das Meer, es nimmt überschüssige Wärme auf und bindet CO2. Ja, es ist so wie so eine gigantische Klimaanlage ja eigentlich. Wie funktioniert dieser natürliche Mechanismus der Meere als Kohlenstoffspeicher eigentlich?
Sie haben das eigentlich schon sehr, sehr gut formuliert. Die Klimaanlage, das heißt, das CO2, was wir zu viel in der Atmosphäre haben, wird vom Ozean aufgenommen und dort verbindet sich CO2 mit Wasser. Das bildet dann Kohlensäure. Das heißt, wenn wir erstmal das CO2 aus der Atmosphäre haben, ist es im Ozean gebunden. Und je mehr CO2 wir haben, desto saurer wird der Ozean. Also müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel CO2 in den Ozean bringen.
Mhm. Das vertiefen wir gleich nochmal ein wenig. Herr Flassbart, also wir brauchen die Meere für unser Leben, auch als natürliche Klimasenke. Ich habe es erwähnt, aber wir beuten die Meere auch aus, also Überfischung als Stichwort. Wir verschmutzen sie mit Einträgen aus der Landwirtschaft, mit Plastik, Chemikalien. Wie können und müssen wir die Ozeane besser schützen?
Ja, vor allem ist es wichtig, dass wir die Zusammenhänge gut verstehen. Deshalb freue ich mich wirklich über diesen Austausch hier. Politik ist sehr auf wissenschaftliche Erkenntnis angewiesen. Richtungssicher sind wir, glaube ich, schon seit längerem, wo wir hin müssen. Aber je weiter man kommt in dem Prozess hin zur Klimaneutralität, desto wichtiger ist es, die Dinge auch im Einzelnen zu verstehen, damit man keine Fehler macht, damit es nicht zu teuer wird, damit wir Disruption vermeiden. Und die Ozeane sind, glaube ich, in der Allgemeinheit relativ spät erkannt worden als großer Player im Klimaschutz. Das ist jetzt anders, das ist, glaube ich, ganz gut verstanden. Und dabei ist der Klimaschutz ja nur eins. Ich war in meinem Zivildienst Vogelwart auf der Insel Schahan in der Elbmündung vor Cuxhaven. Das war das erste Mal, dass wir am Strand den Auftrag hatten, den Müll aufzusammeln, um zu sehen, wie ist denn das Thema Vermüllung der Meere. Und auch das ist wiederum nur ein weiteres Thema, die Schadstoffeinträge, die Verlärmung übrigens der Meere, ein riesengroßes Thema. Also wir tun gut daran, enger zusammenzuarbeiten. In den uns angrenzenden Meeren tun wir das schon ziemlich lange. Bei der Ostsee mit der Organisation HELCOM, das sind die Anrainerstaaten der Ostsee, an der Nordsee ist es OSPA, Wir könnten schneller sein, aber es gibt jedenfalls eine gute, robuste Grundlage, zwischen den Staaten zu Übereinkünften zu kommen.
Die Verlärmung der Ozeane, in der Tat ja auch ein großes Thema. Auch Offshore-Windenergie erzeugt ja durch den Bau der Windkraftanlagen Lärm im Meer. Das ist schon ein großer Stress für die Meere und die BewohnerInnen der Meere, oder?
Ja, vor allem für Wale. In der Ostsee haben wir das mit den Schweinswalen, in der Nordsee auch. Und daran sieht man eben aber auch, dass man Fortschritte machen kann. Also es ist ja jetzt, glaube ich, 20 Jahre her, als es mit dem Offshore-Windenergieausbau in den Meeren losging. Ich war damals Naturschutzabteilungsleiter hier in diesem Ministerium. Und da war das der große Widerspruch. Wie kriegt man das hin, dass man den Lärm bei dem Verrammen der Windenergieanlagen, gar nicht so sehr im Betrieb, aber bei der Installation, dass man das in den Griff kriegt. Und damals haben wir dann gesagt, Techniken gehabt, Blasenschleier. Also man muss sich das vorstellen wie so ein Schlauch mit Löchern drin unten auf dem Meeresboden. Und dann gehen Blasen da hoch und die nehmen einen Teil des Lärms dann weg. Und dann haben wir gesagt, ach nee, das reicht nicht, wir brauchen doppelte Blasenschleier. Und ich weiß, dass das damals belächelt worden ist, aber auch das ging zurück auf Expertise, auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Und inzwischen ist der Stand der Technik, so macht man das. Es gibt auch andere Techniken. Also ich glaube, gerade an diesen Schnittstellen, wo es um Klimaschutz und Naturschutz, Meeresschutz geht, da darf es kein Entweder-Oder geben, weil eine Alternative zu erneuerbarer Strom- und Energieversorgung gibt es in Wahrheit nicht. Und deshalb müssen wir das irgendwie übereinbringen.
Um das übereinzubringen, welche Lösungen gibt es denn noch aus dem Meer?
ganz viele. Der Ozean ist eine sehr große Klimaanlage, hat etwa 25% der CO2-Emissionen seit der industriellen Revolution übernommen, aber auch Wärme, etwa 90% der Wärme. Also es ist nicht nur CO2, obwohl wir jetzt viel auf CO2 gucken. Aber Sie fragten nach den Lösungen. Welche Lösungen bietet der Ozean? Der Ozean bietet eine ganze Palette von Lösungen und ich bin wirklich froh, dass der Ozean auch auf der politischen Agenda, auch international angekommen ist, denn es gibt im Prinzip drei Methoden, die wir uns angucken. Natürliche Methoden, Seegras, Mangroven, Algen. Wir pflanzen in der Ostsee zum Beispiel Seegraswiesen an und das hat nicht nur einen guten Effekt der CO2-Aufnahme. Seegraswiesen speichern 3 bis 4-mal so viel CO2 wie das gleiche Stück Wald an Land. Das ist also eine enorme Kapazität, die wir haben. Seegraswiesen schützen aber auch die Küsten. Wenn wir Sturmfluten haben, dann ist das viel, viel besser, wenn wir eine Seegraswiese haben. Sie sind Kinderstube für Fische. Sie filtern Viren aus dem Wasser. Das heißt, es ist ein ganzes Portfolio, was wir hier haben. Sie erhöhen die Biodiversität. Das ist eine Methode. Dann haben wir technische Lösungen, über die wir leider reden müssen. Was mir dabei ganz wichtig ist bei den Lösungen, auch bei den technischen Lösungen, dass es um nicht vermeidbare Restemissionen geht. Das heißt, ich möchte nicht über technische Lösungen reden, wie können wir den Ozean nutzen, um weiter so wie bisher zu machen. Das Wichtigste ist, CO2 zu vermeiden, zu reduzieren und dann wird ein Rest bleiben von etwa 10% Emissionen, das sind in Deutschland vermutlich 60 bis 70 Millionen Tonnen CO2 und dafür braucht es Methoden. Und wir gucken uns in der Forschung zwei Methoden an. Eine ist die sogenannte Ozeanalkalinisierung, wo wir Gesteinsmehl in den Ozean einstreuen. Das durften wir bis vor kurzem nur in geschlossenen Behältern machen. Das sind praktisch große Aquarien, so kann man sich das vorstellen, wo wir Kalk oder Basalt einstreuen. Und dieser Ozeanversauerung, die ich vorhin erklärt habe, entgegenwirken. Das heißt, wenn wir Gesteinsmehl einbringen, befähigen wir das Meer, noch mehr CO2 aufzunehmen. Da muss man aber aufpassen, dass es keine negativen Auswirkungen hat. Also wirklich gucken, ist das Wasser dann sehr trüb, hat das einen Einfluss auf Meeressäuger oder auf das Ökosystem. Die dritte Methode, die wir uns angucken, ist CO2-Speicherung unter dem Meeresboden. Das heißt, wir verpressen CO2 im Gestein, im Sandstein. Unter der deutschen Nordsee kann man das zum Beispiel machen. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir Tonschichten haben, sodass das CO2 nicht wieder ins Meer austritt. Denn dort haben wir sonst wieder den gleichen Effekt. Wenn wir mehr CO2 im Ozean haben, versauert er weiter. So, das heißt, dieser Instrumentenkasten, den wir uns angucken, auch im Rahmen der Deutschen Allianz Meeresforschung, da gibt es eine Forschungsmissionen, die sich mit marinen Kohlenstoffspeichern beschäftigt, gucken wir eben uns diese drei Methoden und vor allen Dingen die Chancen und Risiken an.
Vielen Dank für diesen super Überblick. Wir können ja erstmal anfangen mit den natürlichen Methoden, zum Beispiel den Seegraswiesen. Da fällt mir ein, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, Herr Flassbart, also wirklich das größte Umwelt- und Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Da werden naturbasierte Lösungen für den Klimaschutz gefördert. Was sind bei dieser Kombination aus Klima- und Meeresschutz für Sie die besten Ansätze, die da verfolgt werden?
Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass mir diese natürlichen Methoden deutlich sympathischer sind als alles andere, als alles Technische, so wie Katja Mattes das auch gerade gesagt hat. Und vielleicht darf ich das noch einflechten. Es war, wie lange ist das her? 20 Jahre. Da gab es auch die Idee mit einer Art, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, Eisendüngung, das Algenwachstum zu beschleunigen und dadurch eine Bindung des Kohlenstoffs zu machen. Ich war damals wirklich in großer Sorge. Wir haben uns auch stark als Umweltressort dagegen ausgesprochen. Also ich weiß, dass wir am Ende auch über technische Lösungen reden müssen, aber ich bin wirklich heilfroh, dass wir da Begleitung von kundigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben, weil das sind sehr, sehr komplexe Systeme und die dürfen nicht sozusagen politischen Bauchgefühlen folgen, sondern das muss schon wirklich sehr fundiert sein und wir müssen sehr sicher sein, dass wir da nichts Falsches machen. Und da ist man bei natürlichen Lösungen eher auf der sicheren Seite. Seegraswiesen sind genannt worden, Mangroven sind genannt worden. Das ist auch ganz interessant, wie wir wechselseitig voneinander lernen. Vor ein paar Jahren war das so, ich glaube in Dubai oder in Sharm el-Sheikh bei der Klimakonferenz vor 3-4 Jahren, dass es einen sogenannten Mangroven-Breakthrough gab. Da haben sich Wissenschaftler und Akteure aus der ganzen Welt zusammengetan, um zu sagen, jetzt wollen wir über den Beitrag der Mangroven zu Klimaschutz, also Minderung, Einlagerung von CO2, Carbon, Klimaanpassung, genau das gleiche wie bei den Seegraswiesen. Letztendlich machen wir unsere Küsten sicherer, hat einen hohen Beitrag auch zur Biodiversität. Jetzt lass uns nicht nur drüber reden, sondern jetzt wollen wir mal einen Breakthrough machen, das Ding voranbringen. Und jetzt haben die terrestrischen Systeme sozusagen davon gelernt und ich habe mich gefreut, dass jetzt in Belém bei der Klimakonferenz der Peatland Breakthrough war, also die Moore. Und ich glaube, dieses Wechselspiel brauchen wir, um zu lernen, wo sind eigentlich die Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind. Beim Meeresschutz oder bei den Leistungen, was wir da an natürlichen Maßnahmen voranbringen können. Da sind es die Seegraswiesen, da machen wir auch einiges mit der Förderung hier aus diesem Ministerium. Wir können da bestimmt noch mehr tun. Es ist leider so, dass wir die CO2-Wirkung, die Bindungswirkung noch nicht so gut kennen wie bei anderen Maßnahmen. Also bei der Industrie ist es ganz leicht, da wissen wir das. Schon bei den terrestrischen Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes ist es etwas schwieriger und im Bereich von Küsten und Meeren sind wir noch nicht so weit. Das hat Folgen. Ja, wenn wir jetzt darüber reden, wie kommen wir schnell unseren Klimaschutzziel näher, dann guckt man natürlich im Wechselspiel beispielsweise mit dem Finanzminister, welche Maßnahme bringt eigentlich wie viel an Einsparungen. Und wenn wir das dann für bestimmte Dinge nicht richtig sagen können, hat das nicht nur sozusagen eine buchhalterische Wirkung, sondern dann kommt man da auch nicht so schnell zusammen. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird, aber das alles zeigt eben, die Dinge sind im Fluss und wir müssen immer darauf achten, dass wir voneinander lernen.
Frau Mattes, Sie haben gerade die Alkalinisierung angesprochen. Wie sicher ist denn diese Methode oder wie weit ist da die Forschung schon in Bezug auf Auswirkungen auf Ökosysteme?
Wir sind mittendrin und das ist genau wie Herr Flassbart sagt. Unsere Rolle als Wissenschaft ist eben, Handlungsempfehlungen zu geben an die Politik. Und um einzuschätzen, wie groß ist das Risiko der Maßnahmen, was für Konsequenzen hat das fürs Ökosystem, müssen wir das sehr genau erforschen. Und wir sind jetzt erst seit kurzem in der Lage, auch wirklich Offshore-CCS, also Speicherung unter dem Meeresboden oder auch die Alkalinisierung, jetzt im Meer zu testen. Und wir müssen das ganz genau austesten, damit wir nicht das nächste Problem im Meer bekommen. Und wie weit sind wir? Wir haben verschiedene Studien gemacht und ich erzähle mal zwei Beispiele, weil ich glaube, die zeigen ganz gut, wo wir stehen und was es auch für Herausforderungen gibt. Das ist eben nicht so einfach zu sagen, ach, wir nehmen jetzt einfach die Ozeanalkalinisierung, jetzt streuen wir ein bisschen Gesteinsmehl rein und gut ist. Wir wollen ja auch eine bestimmte CO2-Speicherkapazität haben. Und wir haben uns angeguckt, verschiedene Methoden verglichen. Welche Methoden haben das Potenzial, 10 Millionen Tonnen CO2 zu speichern. Und zwar in Deutschland oder in anliegenden Regionen. Das heißt, es hilft ja auch nichts, wenn wir sagen, oh, wir kompensieren unsere CO2-Emissionen irgendwo anders, sondern wir sind ja auch als Deutschland gefragt, als einer mit der größten Emittenten weltweit, und haben gesehen, dass es abhängig vom Standort und von den Rahmenbedingungen, Ressourcen, Infrastruktur, eigentlich nur drei Möglichkeiten gibt, in Deutschland weiterzukommen. Das ist einmal das Einbringen von Lösung mit angereicherter Alkalinität aus Silikat in die Nordsee. Das kann man zum Beispiel mit Schiffen machen, auf den Schiffsrouten. Man kann aber auch Löschkalk entlang dieser Schiffsrouten in der Nordsee ausbringen. Und man könnte Makroalben zum Betrieb von Biogasanlagen anbauen und dann eben durch Carbon Capture und anschließender Lagerung unter dem Meeresboden das CO2 wegspeichern. Das heißt, wir können gar keine Pauschalaussage machen, und es ist regional eben auch sehr unterschiedlich. Also man kann nicht einfach sagen, oh ja, Ozeanalkalinisierung macht mal, sondern es ist viel, viel komplizierter, wie man das umsetzt, und man muss eben die lokalen Rahmenbedingungen auch beachten, und wir brauchen unbedingt mehr Forschung, bevor wir wirklich an die Politik rangehen können und sagen können, Variante A, B, C, machen wir keinen Fehler.
Sie haben jetzt gerade das Herausfiltern und Speichern von Kohlendioxid, also Carbon Capture and Storage, CCS kurz, angesprochen. Die Bundesregierung hat jetzt den Weg freigemacht für CCS. Wie funktioniert dieses Verfahren eigentlich ganz genau, Frau Mattes?
Also bei den nicht vermeidbaren Restemissionen, bei der Zementindustrie, bei der Chemieindustrie, bei der Müllverbrennung, entsteht bei der Verbrennung natürlich CO2, und das kann man abscheiden und kann man unter hohem Druck verflüssigen. Und dieses verflüssigte CO2, das kann man entweder mit Pipelines oder mit dem Schiff zum Beispiel auf die deutsche Nordsee transportieren und dort in den Sandstein verpressen. Und zwar so verpressen, man stellt sich das vielleicht immer vor, dass das dann so eine Blase ist, wo flüssiges CO2 reingepresst wird. So ist es nicht, sondern es wird wirklich in die Poren von dem Sandstein. Das sieht aus wie ein fester Stein. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass da wirklich flüssiges CO2 reingeht. Und das geht aber in die Poren rein. Und ich habe es vorhin gesagt, ich sage es nochmal, das Wichtige ist, dass man oben Tonschichten hat, sodass das CO2 nicht wieder austreten kann. Und auf lange, lange Sicht hinein bleibt es dort in dem Sandstein und in den Poren.
Für wie sicher halten Sie das denn, diese CO2-Speicherung unterirdisch? Ja, wie so ein CO2-Endlager unterm Meeresboden.
Naja, Müll ist eigentlich immer keine gute Idee. Und deshalb gilt ja auch, dass alles, was wir vermeiden können, sollten wir vermeiden. Die Diskussion über CCS gibt es in Deutschland schon ziemlich viele Jahre, und anfänglich wurde gar nicht so sehr über CCS auf dem Meeresboden diskutiert, sondern an Land, und da gab es ziemlich viel Widerstand in Deutschland, und da haben sich zwei Dinge vermischt. Die einen, die es nicht als, ich sag jetzt mal, Aspirin für die Kohle haben wollten und gesagt haben, wir müssen aus der Kohle aussteigen aus vielen Gründen und das ist nicht die richtige Methode dafür, die Energiezukunft sieht anders aus. Und das andere waren diejenigen, die Angst hatten und gesagt haben, oh, da ist dann was im Boden unter mir und das möchte ich nicht so gerne haben. Und damit war die Debatte eigentlich tot.
Aspirin für die Kohle, also das heißt sozusagen als Beruhigung, dann können wir ja weiter im CO2 emittieren.
Das war, da die Überlegung gab es ja, dass wir die Braunkohle als heimischen Energieträger weiter nutzen und das CO2 halt abspeichern. Ich glaube, wir wissen inzwischen, dass wir gerade auf ein sehr viel smarteres, richtigeres Energiesystem zusteuern. Also der Weg war richtig, aber das war nur ein Pfad, und der andere Pfad war eben, das ist nicht sicher da im Boden und deshalb bin ich dagegen. Und es ist ja ganz selbstverständlich, Frau Mattes hat das gerade gesagt, egal ob auf dem Meeresboden, die Verbringung an Land ist ja nicht ausgeschlossen. Sie kann stattfinden und überall gilt das Gleiche, es darf nicht wieder austreten. Und zwar jetzt gar nicht so sehr, dass ich glaube, dass da große Schäden für die Menschen zu befürchten sind, sondern weil wir das Problem dann ganz einfach wieder haben, was wir ja weghaben wollen.
Genau. Im Forschungsprojekt Geostore, an dem auch das Geomar beteiligt ist, wurden Speicherstrukturen im Meeresboden der Nordsee untersucht, Frau Mattes. An welchem Punkt sind wir denn da jetzt? Also was weiß man und wie sicher ist denn die Speicherung von CO2 unter dem Meeresboden?
Also bei der CO2-Speicherung unter dem Meeresboden, das ist, würde ich sagen, die technisch am weitesten fortgeschrittene Methode, wo wir auch, wenn wir die Speicher richtig aussuchen, sagen können, das ist sicher. Unter der Nordsee gibt es zwei Gebiete, die wir uns angeguckt haben, und wir können dort die in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone eben relativ viel CO2 der Restemissionen, die wir erwarten, in den nächsten Jahren speichern, aber das wird nicht ausreichen. Und was ich auch noch bei dieser Debatte immer ganz wichtig finde, also wir haben uns wirklich angeguckt in Versuchen, was passiert, wenn CO2 wieder austritt. Denn das ist ja das, was wir unbedingt vermeiden wollen. Es gibt natürliche CO2-Quellen an Vulkanen zum Beispiel. In welchem Bereich um diesen Austritt herum gibt es Schäden für die Meeresumwelt? Was macht das mit den Tieren und so weiter? Und das, die Risiken, die wir dort gesehen haben, die sind wirklich akzeptabel, denn CO2 ist Müll in der Atmosphäre und wir müssen den Müll aus der Atmosphäre loswerden und wir müssen ihn sicher wegspeichern. Und man muss auch mal in die Nachbarländer gucken und sagen, dass sowohl Norwegen als auch Island das seit 20, 25 Jahren sehr erfolgreich machen, CO2 unter dem Meeresboden zu speichern. Und Deutschland hat auch meines Erachtens die Verantwortung, in seinen eigenen Gewässern das zu tun und das nicht im Nachbarland den Müll abzuladen. Und insofern haben wir eben im Rahmen dieses Geostore-Projektes zwei Gebiete ausfindig gemacht unter der deutschen Nordsee, die geeignet wären, im Buntsandstein eben diese CO2-Speicherung durchzuführen.
Wenn Sie das jetzt hören und in unserem Gespräch, Herr Flassbart, was glauben Sie, wann wird zum ersten Mal CO2 unter deutschem Meeresboden gespeichert werden können?
Ich kann das jetzt nicht in Jahren sagen, aber die Technologie ist da, das ist ja beschrieben worden, ist keine Vision, sondern das ist verfügbar. Die gesetzliche Grundlage ist jetzt geschaffen, dann werden wir die entsprechenden Projektanträge bekommen und wir wissen, dass wir schnell sein müssen. Das ist ja, sind ja Teile der Industrie, die enorm unter Druck sind, die ächzen. Ich mache ja nun sehr lange Umweltschutz, als ich Jugendlicher war und junger Erwachsener. Da habe ich das nicht alles so ernst genommen, weil viel auch Gejammer dabei war, um ehrlich zu sein. Das darf man heute so nicht mehr denken. Der weltweite Druck ist groß, die Konkurrenzlage ist groß und wir wollen diese Industrie unbedingt im eigenen Land halten. Wir sind da gut drin. Und wir wollen auch nicht in Abhängigkeiten geraten. Und deshalb müssen wir jetzt schnell Lösungen finden, die dann auch verfügbar sind, damit die Industrie hier weiß, was sie mit ihrem CO2 machen kann. Also ich bin zuversichtlich, dass das recht schnell gehen kann.
Sie haben vorhin auch das Finanzministerium erwähnt. Also es geht auch immer um Machbarkeit im finanziellen Rahmen. Das ist schon noch sehr teuer, auch CCS, oder? Also ist das nicht auch noch eine Problematik?
Ja, aber am Ende wird man ja den Vergleich haben, was sonst kann man mit dem CO2 machen? Wie kann man es vermeiden? Bei den Prozessemissionen stellt sich die Frage nicht. Dann haben wir den CO2-Preis des Emissionshandelssystems und das sind dann die Abwägungen, die kann man der Industrie nicht abnehmen. Das müssen sie dann schon machen.
Und es ist ja auch viel, viel teurer, wenn wir sozusagen jetzt nichts tun. Also CCS ist eine teure Technologie. Aber eben die Möglichkeit der Wertschöpfung auch für die Industrie. Und wenn wir nichts tun, wird es viel, viel teurer. Und ich glaube, wir würden alle lieber nicht über diese technischen Lösungen sprechen und nachdenken. Aber der Zug ist leider abgefahren.
Was übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, Diskussionen wie Gaskraftwerke plus CCS in einem anderen Licht nochmal erscheinen lässt. Ich bin da immer in den Debatten ziemlich entspannt, weil ich sehr sicher bin, dass Gaskraftwerke, wir haben ja jetzt beschlossen, dass einige, die dann später H2-ready, also für grünen Wasserstoff bereitstehen müssen, aber in der Zwischenzeit emittieren sie natürlich noch, bis sie dann wechseln. Und da gibt's auch die Idee, naja, man könnte ja auch das CO2 da auffangen und dann verpressen. Jetzt sind die Gaskraftwerke aber ohnehin am Ende sozusagen am Kostenende der Energieversorgung. Sie springen immer dann an, wenn sonst nichts zur Verfügung steht und sind die kostenträchtigsten. Und wenn man dann noch CCS-Kosten drauf macht, das kann wirtschaftlich nicht vernünftig sein. Und deshalb ist das, glaube ich, nur eine Idee, aber es wird so nicht kommen.
Wir sind eingestiegen, nicht nur mit Klimaschutz, sondern auch Meeresschutz. Was ich mich dann immer frage, kann, gerade wenn wir jetzt über diese technologischen Lösungen, CCS, auch Alkalinisierung, kann da der Meeresschutz wirklich gewährleistet werden? Also es gibt zum Beispiel, wenn wir bei der Nordsee bleiben, ja große Meeresschutzgebiete, sind die dann auf jeden Fall ausgenommen mit einem großen Puffer von zum Beispiel CCS?
Ja, das haben wir so gemacht. Die CCS-Einlagerung unter den Meeresschutzgebieten, die wir haben, die wir übrigens ja noch gar nicht so lange haben. Aber jetzt haben wir sie zum Glück und das ist da ausgeschlossen, auch mit einem Puffer drumherum. Wir haben gerade vor wenigen Wochen ein Gesetz im Kabinett verabschiedet, das liegt jetzt im Bundestag, dass wir das dann allerdings auch ganz gerne für Gas hätten. Also wenn wir CCS da ausschließen, dann wäre es ein bisschen widersinnig, wenn man da Gasförderungsanlagen errichten könnte, offshore. Das haben wir jetzt in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung geregelt. Und das erweitere ich mal. Es ist ganz schön schwierig, Meeresschutzgebiete so auszuweisen, dass man die Nutzung so weit reduziert, dass da wirklich der Schutz gewährleistet ist. Und das liegt daran, dass wir eben mit den Meeresschutzgebieten sehr spät gekommen sind. Naturschutzgebiete an Land gibt es seit über 100 Jahren. Und das war etwas Neues in der letzten Dekade letztendlich in unseren Küstengewässern und in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone. Und dann liegen da schon ein Haufen Nutzung. Also Schifffahrtsrouten, Kabel, alte Rechte an Sand- und Kiesabbau.
Kabeljau.
Und dann die Fischerei. Das alles sozusagen so zu entflechten, dass wir dann auch wirklich von einem Meeresschutzgebiet reden können, in dem der Schutz Vorrang hat, das dauert eine Weile. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das gehen kann, aber es ist wirklich nicht von heute auf morgen zu machen.
Ich möchte gerne auch noch das Hochseeschutzabkommen an dieser Stelle ansprechen. Also in Zeiten, in denen Umweltschutz und Klimaschutz auch in Deutschland zunehmend unter Druck geraten, gilt ja das Hochseeschutzabkommen wirklich als ein Überraschungserfolg. Haben Sie das auch so gewertet, Frau Mattes?
Also Überraschung vielleicht nicht. Wir haben 15 Jahre darauf hingearbeitet, aber es ist großartig, dass es das jetzt gibt und dass es jetzt zum 17.01.2026 in Kraft getreten ist. Die UN-Ozeankonferenz letztes Jahr in Nizza hat nochmal so einen richtigen Push gegeben. Es mussten ja 60 Staaten ratifizieren, bevor es in Kraft treten konnte. Im Dezember ist auch die Vertrags- und Umsetzung im Bundeskabinett beschlossen worden, so dass auch Deutschland sich daran beteiligt. Und das ist das erste Mal, dass die Hohe See wirklich unter Schutz gestellt wird. Das war der Wildwest. 70% der Erdoberfläche sind vom Ozean bedeckt und die ausschließlichen Wirtschaftszonen um die Länder herum sind ja sehr klein. Das heißt, ein riesiger Teil des Meeres war nicht geschützt und war sozusagen, jeder konnte machen, was er möchte. Und einige versuchen es ja auch immer noch. Insofern ist das ein riesiger Fortschritt und das erste Mal, dass es ein großes internationales Abkommen für den Meeresschutz gibt.
Was sind da die konkreten Umsetzungsschritte jetzt auch von der deutschen Regierung und aus Ihrem Haus, Herr Flassbart, in Bezug jetzt auf das Hochseeschutzabkommen?
Also einmal will ich unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir das haben. Wir haben ja immer mehr, verbreitet sich ja auf der Welt die Mentalität, jeder nimmt sich, was er gerade haben will. Und wenn man dann noch nicht mal Regeln hat, die man anführen kann, warum das nicht in Ordnung ist, dann ist man in ganz schwierigen Situationen. Also insofern ist das toll. Ich gelte bei den internationalen Verhandlungen so ein bisschen als unverbesserlicher Optimist. Manchmal ist das nämlich ganz schön anstrengend und man könnte in die Tischkante beißen, wie langsam das vorangeht. Und dann ist es wichtig, dass es auch mal wirklich vorangeht. Ich glaube, BBNJ in diesen geopolitisch schwierigen Zeiten ist einfach ein Zeichen, dass man da nicht aufgeben darf. Ne? Wir haben andere Prozesse, über die Klimaverhandlungen logischerweise gehen immer weiter. Demnächst nehmen wir wieder den Faden auf für die Plastikverhandlungen, auch sehr wichtig für die Weltmeere. Und es zeigt sich eben, wer zu früh aufgibt, der kommt eben nicht zum Erfolg. Wenn man vor 10 Jahren gesagt hätte, mit BBNJ, das wird nichts mit dem Hochseeschutzabkommen, dann hätten wir es eben auch nie bekommen. Wie eben von Frau Mattes gesagt worden ist, wir haben das jetzt ratifiziert. Es wird dann die erste Vertragsstaatenkonferenz gehen und das ist dann der Ort, an dem die Dinge dann auch operationalisiert wird, auf dem man sich verständigt, wie man das Abkommen umsetzt, welche Schutzstandards man einführt. Und da sind wir dann jetzt wieder am Anfang eines langen Weges.
Ich glaube, Herr Flassmann hat es gesagt, Multilateralismus funktioniert. Das hat BB&J wirklich gezeigt, auch wenn es eben einige Akteure gibt, die im Moment nicht sehr kooperativ sind.
Oder komplett aussteigen.
Aber wir dürfen auch nicht aufhören, weil die Umsetzung von BB&J, also das betrifft ja nur die Wassersäule, und wir haben zum Beispiel den Meeresboden, der ist über die internationale Meeresbodenbehörde ja geregelt. Auch da sind wir, gerade wenn es um Tiefseebergbau geht, auch dabei, eine Richtlinie zu finden oder einen Schutz zu finden. Das heißt, man muss jetzt weitermachen. Man hat einen Anfang mit dem BB&J, man muss den Meeresboden dazu nehmen, man muss die Fischerei mit dazu nehmen und so praktisch den Ozean wirklich ganzheitlich auch schützen.
Ist das realistisch, den Tiefseebergbau da auch noch mit einzuschließen?
Ja, wir müssen das. Das ist wichtig. Wir haben jetzt über 40 Staaten, die sich für ein Moratorium aussprechen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ich habe mich immer gefreut, dass wir da in der Bundesregierung immer sehr klar waren, über alle Ressorts weg. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Jeder hat ja seine Interessen, und der Zugriff auf Rohstoffe ist ja auch etwas, was für die Wirtschaft wichtig ist. Aber wir waren ja immer einvernehmlich, dass wir viel zu wenig wissen über die Tiefsee, und eine Institution, die in Deutschland sehr viel weiß und uns international sehr unterstützt, ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die sehr viel Expertise hat. Und obwohl sie sozusagen auch auf diese Rohstoffe ausgerichtet ist, immer mit zu den Mahnenden gehört hat und gesagt hat, nein, das muss noch sehr viel besser erforscht werden.
Mhm. Wir haben am Geomar auch ein Projekt, wo wir uns die Umweltauswirkungen von Tiefseebergbau angucken. Mining Impact heißt das. Das ist jetzt die dritte Phase, die gefördert wird. Und wir sehen eben wirklich, welche Auswirkungen das hat, wenn versucht wird, Manganknollen zu heben. Wir haben ungefähr 27% des Meeresbodens, die vermessen sind. 8% der Meereslebewesen kennen wir. Wir kennen noch ganz, ganz wenig dieser faszinierenden Tiefseeökosysteme. Und da jetzt einzugreifen, um Rohstoffe rauszuholen, ist einfach keine gute Idee.
Weil sich so ein Meeresboden auch nicht einfach wieder herstellt, auch nach vielen Jahren.
Der erholt sich nicht so schnell. Das heißt, das ganze Sediment, was da aufgewirbelt wird, bringt das sensible Ökosystem. Ne? Da leben faszinierende Arten, Helmquallen und so weiter. Wir haben uns angeguckt, was das für einen Effekt hat, diese Sedimentwolken. Und das ist verheerend. Das sollten wir unberührt lassen.
Am Ende möchte ich gerne nochmal auf Verhandlungen, auf multilaterale Verhandlungen zurückkommen. Also Herr Flassbart, Sie sind als Staatssekretär einer der wichtigsten deutschen Verhandler auf internationalen Klimakonferenzen gewesen und sind es nach wie vor, zum Beispiel auch bei der Klimakonferenz von Paris. Frau Mattes, Sie sind als Mitautorin des aktuellen 6. IPCC-Berichts und auch als Forschungsmanagerin eben auch auf den Klimakonferenzen und an anderer Stelle bei multilateralen Verhandlungen dabei. Sie haben es selber angesprochen. An Sie beide so die Frage, Sie haben es schon mal angedeutet, dass Sie optimistisch sind, aber was macht Ihnen Hoffnung vielleicht, Frau Mattes?
Dass wir vorankommen, dass es trotzdem noch gemeinsame Abkommen gibt, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und auch, wenn ich sagen muss, als Klimaforscherin bin ich immer viel zu ungeduldig und denke, warum sind wir nicht schon viel weiter? Und wenn man dann überlegt, wo wären wir denn, wenn wir das Pariser Klimaabkommen nicht gehabt hätten, bei welchen Temperaturen wären wir da jetzt? Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weiterzumachen und sich für internationale Abkommen einzusetzen und wirklich dieses Thema, was ja über Legislaturperioden geht, Klimaschutz und Klimawandel auf dem Schirm zu behalten und gemeinsam dagegen etwas zu tun. Denn wir haben genug andere Krisen. Und wir haben auch viele Personen, die Wissenschaft in Frage stellen oder die den Klimawandel an sich in Frage stellen. Und da sehe ich als auch eine ganz wichtige Aufgabe als Wissenschaft, wirklich zu sagen, Klimawandel ist keine Meinungssache, das ist Physik. Da könnt ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Mehr CO2 wird zu einem Temperaturanstieg in der Atmosphäre und im Ozean führen, mit entsprechenden Konsequenzen. Und insofern versuche ich auch immer optimistisch zu bleiben.
Herr Flassbart, was brauchen Sie denn vielleicht auch von Frau Mattes, von der Wissenschaft, um Ihren Optimismus nicht zu verlieren?
Also ich habe da gar keine zusätzlichen Wünsche. Ich finde, das ist erstklassig aufgestellt, das System. Der IPCC ist eine wirklich exzellente Organisation, und Ich will das mal mit Ihrer Frage verknüpfen, wie geht das eigentlich weiter oder haben die eigentlich eine wirkliche Berechtigung, so habe ich das verstanden, diese Klimaverhandlungsprozesse. Manchmal kann ich das nach einer Klimakonferenz ganz leicht erklären, was der Fortschritt ist, das war in Paris so und manchmal ist das so gut wie gar nicht möglich, weil es dann auch zäh ist. Ja, aber man braucht auch diese zähen Phasen. Wenn man dann über einen längeren Zeitraum schaut, dann sieht man, dass die Dinge sich doch nach vorne entwickeln. Und da will ich mal erinnern, 2015 haben wir das Pariser Klimaabkommen gehabt. Und das war zufällig ein Jahr, in dem Deutschland auch die G7-Präsidentschaft hatte. Und da im Juni vorher, die Konferenz war ja im November, haben die Staats- und Regierungschefs der G7, und wir waren wahnsinnig stolz darauf, erstmals beschlossen, wir wollen gemeinsam in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts klimaneutral sein. Und die meisten haben dabei eher an 2080 gedacht oder so, aber nicht an 2050. Wenige Jahre später hatten alle G7-Staaten nicht nur Pläne, sondern wie in der EU auch Gesetzgebung, um 2050 klimaneutral zu sein. Und dann war in Paris das Ziel 2 Grad, well below 2 Grad, 2 degrees, und vielleicht sich anzustrengen, 1,5 Grad zu erreichen. Und das ist ein wichtiger Punkt für die Schnittstelle zur Wissenschaft, zum IPCC. In Paris haben wir noch gedacht, naja, die 1,5 Grad, das ist so eine Art Lebensversicherung an die kleinen Inselstaaten, dass wenn die absaufen, dass wir uns schon irgendwie um sie kümmern. Aber es ist nicht so ernst genommen worden. Und dann kam ein Spezialbericht des IPCC kurze Zeit später, der die 2-Grad-Welt mit einer 1,5 Grad-Welt verglichen hat. Und daran hat man gesehen, niemand, der ganz bei Trost ist, kann sich dann für 2 Grad entscheiden. Und inzwischen, das haben wir jetzt auch im BLM nochmal wieder trotz aller Wissenschafts- oder Faktenskepsis nochmal gemeinsam wieder festgehalten, der Track geht auf 1,5 Grad. Wir dürfen davon nicht ablassen. Auch wenn wir einen sogenannten Overshoot sehen werden, müssen wir zusehen, dass wir es irgendwie in der Mitte des, im Mittel dieses Jahrhunderts dabei belassen. Und ich finde, das sind Dinge, wo man sieht, es ist auch nicht sinnlos, dass Wissenschaftler solchen Rat geben. Auch wenn es manchmal länger dauert, kann Politik das dann auch durchaus umsetzen.
Vielleicht die Abschlussfrage nochmal zurück an Sie. Sehen Sie sich durch Ihr Mitwirken auch am IPCC-Bericht eher als Mahnerin oder eher als Hoffnungsverbreiterin?
Weder noch. Also ich sehe einfach, die Aufgabe der Wissenschaft ist, die Fakten klar darzustellen. Und es ist einfach so, jedes Zehntelgrad zählt. Wir haben zwar die 1,5 Grad schon 2024 global erreicht. Das bedeutet aber nicht, dass das 1,5 Grad Ziel gerissen ist. Das muss man immer wieder sagen. Und insofern macht das absolut Sinn. Und man muss, glaube ich, und das ist unsere Aufgabe, zu analysieren, wo steht das Klimasystem und wo könnte es hingehen. Und solche Grenzen oder Überschreitungen, wo noch lebenswerte Bedingungen herrschen, sei es in der Atmosphäre oder im Ozean oder wenn der Meeresspiegel zu stark ansteigt, das ist unsere Aufgabe, das sozusagen herauszustellen und auch die sehr komplizierten Rückkopplungsmechanismen darzustellen. Und insofern betrachte ich mich als nüchterne Wissenschaftlerin. Ich bin frustriert, wenn es nicht schnell vorwärts geht und wenn sozusagen das nicht aufgegriffen wird. Aber wir werden nicht aufhören, sozusagen die Fakten so, wie sie sind, darzustellen. Aber ich glaube, wir brauchen auch positive Botschaften und Nachrichten. Und dieses, es ist ja schon viel zu spät, wir können die 1,5 Grad ja nicht erreichen oder wir können dies oder das nicht oder die Korallenriffe sind schon alle abgestorben, das hilft uns nicht. Wir haben viele Veränderungen, die wir sehen, die schon schlimm genug sind. Das Mittelmeer hatte schon im Juni Temperaturen von 29 Grad, Hitzewellen, das reicht. Wir zeigen sozusagen, was der Zustand ist und um die Menschen aufmerksam zu machen, nicht nur die Gesellschaft, auch die Politik, dass eben dringend gehandelt werden muss.
Ja, das haben Sie durch die Mitwirkung hier an diesem Podcast auch getan. Vielen Dank an Professor Dr. Katja Mattes, Direktorin des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel und Leiterin der Dialogplattform Helmholtz Klima. Danke, dass Sie uns mit Ihrer Expertise hier ganz viel erklärt haben und diskutiert haben.
Sehr gerne.
Und vielen Dank an Staatssekretär Jochen Flassbart, vor allem auch für die Gastfreundschaft, dass wir hier im BMUKN den Podcast aufnehmen durften und dass Sie uns ganz viel über Ihre Erfahrungen als Staatssekretär, als Verhandler erzählt haben.
Gerne.
Mehr zum Thema Meeresschutz erfahren Sie in unserer Folge im Podcast mit Sebastian Unger, Unterabteilungsleiter Meeresschutz im BMUKN und mit Dr. Barbara Neumann vom RIFS. Also auch eine kleine Empfehlung noch als Ergänzung zu diesem Podcast. Dann tauchen wir jetzt ab. Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GfZ in Potsdam. Wie hat Ihnen der Podcast gefallen? Sagen Sie es uns. In den Shownotes finden Sie einen Evaluationsbogen, den wir wissenschaftlich auswerten. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.